sein Vater Manasse, ja, steht auch in der Bibel, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Und seine Geschichte, ich habe so ein bisschen die Jahre zusammengezählt, mit 16 Jahren fing er an, wirklich Gott zu suchen. Und ich habe gedacht, das ist echt toll, das war in der Pubertät. Ja, fing er an, Gott zu suchen und danach zu forschen. In seinem Leben kam diese Sehnsucht nach Gott. Mit 20 tut er was, also er bleibt nicht nur dabei, sondern er handelt auch. Mit 20 beseitigt er die Götzen aus dem Land, steht er weiter. Und mit 26, also wenn ich gut gerechnet habe, muss das stimmen, bringt er wirklich dadurch, dass er die Gesetzestafel Gottes gefunden hat und ernst genommen hat und wahrgenommen hat, bringt er praktisch eine geistliche Erweckung in seinem Land. Und es ist gewaltig, ja, so ein kleines Kind, welchen Weg er geht bei so einer Familiengeschichte. Und es ist interessant zu schauen, wo diese Menschen herkommen und auch zu schauen, wo wir selber herkommen, wo ich auch herkomme. Und all diese Menschen, also wenn man kann sehr viele Geschichten in der Bibel, im Alten Testament sind sehr viele solche Geschichten von Menschen. Sie haben alle ihre Geschichte, so wie jeder von uns. Jeder, der hier sitzt, hat seine persönliche Lebensgeschichte, persönliche Erfahrungen. Und jeder, ja, kennt was anderes auch ein Stück weit. Und all diese Menschen hier, jetzt nehmen wir mal Hiskia, Manasse und Josia, die mussten Entscheidungen treffen. Ja. Die mussten sich eines Tages fragen, wie will ich leben? Was will ich für mein Leben machen? Ja. Und wenn man durch die Bibel hindurchschaut, das hat mich in meiner Unvollkommenheit, als ich angefangen habe, das zu tun, sehr ermutigt, weil ich habe so eine Vorstellung von der Bibel gehabt, die war total daneben. Also ja, und mich hat es fasziniert ein Stück weit, dass Gott Menschen in die Hand nimmt, die zerbrochen sind, die krumme Wege auch gegangen sind ein Stück weit, die rebelliert haben, die alles Mögliche falsch gemacht haben und doch Gnade da war, wie jemand gebetet hat, die sich gedemütigt haben und Gnade bei Gott gefunden haben. Und mit so Leuten schreibt Gott Geschichte. Und ich sage noch kurz, wie es bei mir war, weil das hat auch mit meiner ganzen Entwicklung, meiner eigenen Familie auch zu tun. Meine Geschichte hat auch vor 46 Jahren begonnen. Ich habe noch ein paar Tage, kann ich noch sagen, 46. Ja, und erstmal.
47.
Bitte?
47.
Nein, ich bin noch 46.
Achso, du bist noch
46. Noch 46. Ja, und ich bin seit 25 Jahren verheiratet mit demselben Mann. Und habe drei Kinder. Also in zwei Wochen haben wir 25 Jahre. Ja, wir planen jetzt. Wir sind schon aufgeregt, wo wir essen gehen. Ja, und habe selber auch drei Kinder, zwei Erwachsene, halb aus dem Haus. Und ich bin selber in Rumänien geboren, in Ostrumänien, in einer ungläubigen Familie. Und also nicht nur ungläubig oder gleichgültig Gott gegenüber, sondern mein Vater war ein Gotteslästerer, wirklich. Also das kennen deutsche Ohren wahrscheinlich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, wie es im Osten geflucht werden kann, auch gegen Gott. Also wirklich lästern, wirklich. Also nicht so ein bisschen, sondern böse Worte Gott gegenüber. Also das war so in meiner Kindheit, was ich so von Gott mitbekommen habe. Für jeden Ding, das nicht geklappt hat, war Gott irgendwie schuldig. Und er hat sehr viel Gott geflucht und das war so. Auch in seiner eigenen Familie war das war gang und gäbe. Und also kein, höchstens ein bisschen Religiosität, so ab Ostern, das war alles, was ich kannte, so Orthodoxismus von Rumänien, aber es war nichts für mich. Und geboren bin ich aber selber in schwere Umstände. Ich habe letztes Mal, wo ich da gesprochen habe, nicht die innere Kraft, das zu sagen, aber das habe ich jetzt, gib mir Gott irgendwie. Im Osten war auch so, dass sehr viele Frauen sehr viele Kinder abgetrieben haben. Also nicht nur ein Kind oder zwei, auch nicht drei, auch nicht sechs, sondern viel mehr. Und das war auch in meiner Familie so. Ja, meine Mama hat über 10 Kinder abgetrieben und ich habe, als ich mich bekehrt habe, das erkannt, wie Gott mich bewahrt hat, weil ich hätte auch eins davon sein können. Ja, und es war kein Zufall, bin ich jetzt ganz sicher, dass Gott ja, mir Gnade gegeben hat, dass ich leben darf. Und als ich im Mutterleib war, also am 8. März, vor vielen Jahren, hat mein Papa, war mal wieder sehr, sehr betrunken nach Hause gekommen, weil es tat er sehr viel. Und es gibt so unterschiedliche Art, wie man mit Alkohol umgeht. Manche kommen nach Hause und legen sich hin und sind friedlich und wissen nicht mehr, wo links und rechts ist. Und manche toben und werden der Alkoholgeist, nenne ich das. Also, und das kann nicht böse aussehen. Und der hat eine ganz unnette Begegnung mit meiner Mama gehabt. Und dass ich lebe, ist auch ein Wunder. Und das habe ich Jahre später erfahren. Und als kleines Kind war ich auch sehr, ich habe ein Bild mal von mir gesehen, als kleines Kind, weil ich habe keine viele, bei uns gab es keinen Fotograf und so, man hat ja nicht 1000 Bilder und überall haben wir nicht gehabt. Und ich sah furchtbar aus. Also mein Gesichtsausdruck, ich war sowas von traurig und alt sah ich aus. Ich sah wirklich alt aus. Und irgendwann habe ich auch von meinem Papa gehört, als er mich bei der Geburt gesehen hat, hat er echt Sorge um mich gehabt, ob ich jemals heiraten werde. So hässlich, wie ich war. Ob ich einen Mann bekomme. Okay, na gut. Und so ungefähr war meine Geschichte. Und als Kind war ich sehr traurig, sehr zurückhaltend. Und ich saß einfach in der Ecke und so. Ja, so war ich. Und die haben sich sehr viele Sorgen auch um mich gemacht, ob ich irgendwie geistig behindert bin. Mein Vater hatte viele Kenntnisse, war Grundschullehrer. Und ja, und das Ergebnis war, dass er mich sehr ermutigt hat, dann sehr gelobt. Ja, verstörte Beziehungen einfach. Ja, da ist alles drin. Ich weiß nicht, ob ihr so Sachen kennt. Und hat mich gelobt und hat mich geliebt. Und ich bin sein Lieblingskind irgendwo geworden. Aus dem Schuldgefühl auch raus, ja. Und aus dem, was er wusste, was passiert war. Und sehr oft habe ich auch Worte von ihm gehört, für die ich dankbar bin. Jetzt mit Jesus, ja. Dass ich das schaffe. Natürlich alles ohne Gott. Ja. Manuela, du schaffst das, du kannst das. Sei mutig, sei stark. Das ist gut und auch nicht so gut. Ja, es musste alles durch die Schule Gottes gehen, diese Worte. Ja, aber die waren auch gut und ich bin dankbar, dass er hat was Gutes da reingelegt in mein Herzen. Und was beeindruckend für mich war, auch als Kind und nachher auch als Teenager, noch in Jonis Alter, und es ging mir echt durchs Herz auch immer wieder mit unterschiedlichen Gefühlen, die das verursacht hat. Wenn wir nach Hause kamen, in den Ferien, hat er mir die Füße gewaschen. So richtig, weiß nicht, oh, das macht man in Deutschland nicht. Ich weiß nicht, ob Klaus Joni schon mal die Füße gewaschen hat.
Also nur kleiner. Ja.
Das ist richtig vor seinen Füßen, Knie. Und diese Bilder, als ich mich bekehrt habe und so Sachen erstmal gelesen habe und Bilder manchmal davon gesehen habe. Und ich dachte, ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn dir einer mit dem Finger so zwischen den Zehen durchgeht. Und das war was Schönes auch, ja. Und es hat auch ja, Heilung in mir gebracht. Damals schon, das wusste ich alles nicht, was Gott dabei tut. Ja, und so ungefähr war mein Start im Leben, da könnte ich viele Sachen erzählen. Und das Ergebnis ist, weil ich so eine perfekte Vergangenheit habe und Familiengeschichte, darf ich euch jetzt viele Sachen beibringen. Nein, auf keinen Fall. Sondern ich möchte sagen, ich bin sicher, jeder hat so sein Erbe, jeder hat seine eigene Geschichte, jeder hat seine Erfahrungen, seine Verletzungen gemacht. Und auch die Leute in der Bibel, die waren nicht perfekt. Da lesen wir auch krasse Geschichten. Und das muss man nicht alles aus... Ja, ich habe mir da geschrieben über Lot und seine Töchter. Das ist auch heftig, was die Töchter mit dem Vater machen. Ja, in 1. Mose 19,30 kann jemand lesen, wenn das nicht bekannt ist. Wir sehen... verführen den Vater, die Töchter, ja, um zu ihren Zielen zu kommen und ihn manipulieren und ihn ja, berauschen und dann mit ihm Geschlechtsverkehr haben. Oder ja. Geschichte von Isaac und Rebekka, ja, die machen auch ihre Fehler in der Erziehung ihrer Kinder. Die Mama manipuliert gern und lügt auch so ein bisschen und das lernt auch der Jakob auch natürlich. Manche Sachen bleiben so in der Familie. Und wenn Gott nicht eingreift, oder Samuel war ein großer Prophet Gottes, aber der hat seine zwei Söhne nicht im Griff gehabt, ja. Der sagt zu seinen Söhnen, als ich das gelesen habe, ja, da können wir sagen, das ist ja anti-autoritäre Erziehung von heute. Nicht doch, doch nicht so, mein Sohn. Ja, also das war sein Erziehungstyp, Tipp für seine Kinder. Also bitte nicht so. Ja, aber wie? Ja. Also ich dachte, Moment mal, der kann so prophetisch reden, aber er ist nicht imstande, einen klugen Satz seine Söhne zu sagen, als sie sich versündigt haben. Oder David, ja, da braucht man nicht, der ist bekannt für viele Fehler. Und ich lerne immer mehr, dass nicht in erster Linie die Umstände in meinem Leben etwas mit mir machen, sondern wie ich darauf reagiere, auf das, was passiert. Weil meine Geschichte ist, weiß ich schon lange, das ist nicht die schlimmste auf dieser Erde. Auf gar keinen Fall, da gibt es andere Menschen, die haben ganz andere Sachen erlebt. Und es gibt aber Menschen, die machen aus dem kleinsten Schwierigkeit, machen so ein Riese und so ein Problem, an dem sie ihr ganzes Leben rummachen und rumwirbeln und sich darum drehen. Und andere, die haben große Probleme, die gehen gesund damit um und bleiben dann auch gesund. Und das ist bei uns, das müssen wir auch entscheiden, wie wir damit umgehen. Und diese Menschen der Bibel haben eins gemeinsam, dass durch die Gnade Gottes und durch die Vergebung Gottes bleiben sie nicht gefangen in ihrer Situation. Die bleiben da nicht erstarrt wie ein Reh auf der Schnellstraße, der obwohl so toll rennen kann, überhaupt keine Kraft mehr aufbringen kann, wenn er die Gefahr sieht. Ja, diese Menschen der Bibel, von denen die Bibel spricht und sie auch hervorhebt, auch im Hebräerbrief, die gehen anders damit um. Ja? Die bleiben nicht gefangen in ihrer Situation, in ihrem Versagen, in den Familiengeschichten, die sie haben, oder Schulsysteme, die sie durchlaufen haben. Wie es bei uns ist, manche erleben in der Schule viele Sachen. Oder Gefangene in ihre Regimesstrukturen, wie da bei Manasse und alle. Ja, das waren böse Könige, die das Land kaputt gemacht haben, das kenne ich auch vom Kommunismus. Und die gehen aber weiter und erleben Gott in seiner Kraft, erleben Gott in seiner Liebe, in seiner Treue und gehen gut mit dieser Situation um. Und Gott kann sie gebrauchen. Und jetzt zu normaler Familie, sage ich mal so. Welche Bedeutung hat eine Familie für uns? Das wäre Punkt 1, wenn jemand aufschreiben möchte. Welche Bedeutung hat eine Familie, ja, für uns alle, oder soll eine Familie haben? Ganz sicher, da wissen wir alle, da sage ich euch nichts Neues, die Familie ist der Ort, wo wir zuerst und vor allem andere geprägt werden. Ja. Und da werden wir geformt, da wird ein Stempel irgendwo auf unser Leben gelegt, ein Abdruck von Menschen beeinflussen uns und unsere Eltern beeinflussen uns, unsere Großfamilie, je nachdem, wie wir leben. Und in unseren Familien, mit unseren Eltern, lernen wir zu reagieren auf unserem Umfeld, auf das, was um uns herum ist. Natürlich, wir reagieren falsch oder wir reagieren richtig. Und in der Familie sind auch die Wurzeln unserer Erziehung. Guten Wurzeln und auch das, was nicht so gut war. Die liegen in unserer Familie, da, wo wir herkommen. Und deshalb ist auch, finde ich, ganz wichtig, das sage ich jetzt meinen Kindern, schaut euch gut an, die Familie von deinem Schatz, Peter, und die Familie von deinem Schatz, Helen, wenn du mal einen Schatz haben wirst. Schaut ihr das einfach an, ja? Ist da was von Gott drin? Ja, das muss ja nicht die perfekte Familie sein, weil dann dürfte meine Kinder auch nie heiraten. Ja, aber ja, das anschauen, was tut Gott da drin, wie sieht es da aus, weil ein bestimmter Farbton bekommen wir auch von unseren Familien. Und wenn wir nicht mit Jesus leben, wirklich, das ist nicht so ein toller Spruch für diesen Plakat, dass es schön aussieht, da grün, ein bisschen Jesus leben drauf und so. Wenn wir nicht mit Jesus leben, ich glaube, davon ist jeder überzeugt, der wiedergeborener Christ ist und der Jesus kennt, können wir uns nicht verändern und nicht dauerhaft verändern. Geht es? Das geht nicht. Also ich habe es nicht geschafft bei allem Wille und Stärke und was ich so alles mitgebracht habe. Das geht nicht. Und wir brauchen Jesus. Und wenn es zu sehen ist in einer Familie, ja, bei aller Unvollkommenheit, da gibt es Gnade. Weil Gott gibt den Demütigen Gnade. Das ist sein Wort. Und die Familie ist auch der Ort, wo wir am meisten verwundert werden. Und auch, wo wir andere verletzen. Vielleicht bin nur ich so. Vielleicht verletzt ihr niemand in eurer Familie und ihr seid immer nett zu euren Kindern, immer nett zu euren Ehemännern, Ehefrauen, wenn ihr welche habt, zu euren Geschwistern. Aber das glaube ich nicht. Und da passiert sehr viel, auch im Verborgenen. Man sieht sehr viel, viele Sachen sieht man nicht. Also in Deutschland siehst du schwer, du kriegst nur mit, dass der Nachbar verschwunden ist. Ja, das läuft alles sehr im Verborgenen. Und die Familie ist auch der Ort für mich selber, wo ich gemerkt habe, packe, ich muss mich echt total verändern. So geht es ja nicht. 25 Jahre, das hält kein Mensch aus. Ja. Und natürlich, man heiratet und man denkt, okay, der oder die, ah, da mache ich schon was Nettes draus. Kennt ihr nicht? Nee. Okay, gut. Wir sind in Versammlung der Heiligen. Okay. Ja, und mit solchen Fantasiebildern und Phantomen laufen wir rum. Aber das ist nicht so. Ich muss mich verändern. Die Ehe und die Familie ist nicht der Ort, wo ich alle verändere, dass sie alle nach meinem Pfeife tanzen, sondern das ist der Ort, wo ich mir bewusst werden muss, dass ich Veränderung brauche in erster Linie. Und was lernen wir in einer normalen deutschen Familie? ich erzähle mal, was ich lernen musste. Ich musste Ordnung lernen. So geht's nicht. So mit spontan und so lala. Ja, und ich finde es toll, ja. Ich finde es, aber ich liebe allmählich Ordnung, ja. Aber frag mich nicht, was ich da Reibungspunkte hatte in Hilfe. Ja, und Kehrwoche ist ganz interessant für Ausländer, wenn man herkommt. Kehrwoche, was ist das? Aber Ordnung muss sein, ja, finde ich jetzt wirklich, sage ich als halbe Deutsche. Ja, in einer Familie lernt man einander zu dienen, soll man lernen, hilfsbereit zu sein, ja, mal für den anderen was zu tun und nicht nur für sich selber und pünktlich sein. Pünktlichkeit, das ist auch so eine deutsche Tugend, finde ich super. Ja, zu wissen, wenn einer sagt, er kommt heute Abend zur Bibelschule um 7.30 Uhr, der ist auch wirklich da. Es ist so toll, da weiß man ja, man ist ja nicht alleine. Und das ist nicht bei allen Leuten so, auch nicht bei allen Völkern so. Das ist echt was Tolles. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr da habt in Deutschland. Ja. Dann lernen wir Verantwortung auch für mich selber und für die anderen um mich herum. Das lernen wir in einer guten Familie, in einer gesunden Familie. Jeder muss lernen, jedes Kind, dass er nicht alleine ist auf der Erde. Ja? Mit diesem Zwang sind wir alle geboren. Ich am wichtigsten. Und diese Verantwortung muss bis dahin gehen, bis in den sexuellen Bereich auch. Das ist wunderbar, wenn man das in der Familie lernt. Habe ich nicht gelernt. Und jeder muss wissen, wenn man sich auf irgendwelche Experimente in dem Bereich einlässt, dass auch was auf die Welt kommen könnte. Und ich bewege mich manchmal auch an so Orte, wo mir das Herz bricht, weil ich ja, das anders sehe. Verantwortlich auch sein im finanziellen Bereich. Ja, wenn ein Vater sehr gern Hartz-IV-Empfänger ist, glücklicher Hartz-IV-Empfänger ist, sage ich mal so, das gibt es auch. Das gibt es Menschen, die im finanziellen Bereich echt unverantwortlich sind und auch den Kindern da was weitergeben an Faulheit, sage ich mal. Und Da bin ich sehr dankbar für meinen Mann in dieser Richtung, dass er verantwortlich umgeht mit uns als Familie. Dann lernt man auch, mein Wort zu halten und die Wahrheit sagen. Ja. Und die Sprüche lesen. Ich sage, wenn einem an Weisheit fehlt und wissen wir, wo es links und rechts ist, liest die Sprüche. Also ich mache das immer wieder. Ich liebe die Sprüche. Ja. Ich sage auch meinen Kindern, du schau mal wieder in die Sprüche rein, ja, wenn das und das dich nicht interessiert. Aber da finden wir immer so ein Leckerbissen. Zum Beispiel 12,22 steht, ein Gräuel für den Herrn sind Lippen, die lügen. Und Lügen, ich weiß nicht, also ich habe sehr viel gelogen, das war bei uns auch viel, man hat ja, irgendwann merkst du es gar nicht mehr, das ist auch sonst mit allen möglichen Sachen, du merkst gar nicht mehr, wie tief du drinnen bist, wenn du immer lügst, dann lügst du halt. Ja, das ist ein Gräuel für den Herrn, Lippen, die lügen, ja. Mein Wort halten ist ganz wichtig. Oder in Sprüche 13,3, wer seinen Mund behütet, bewahrt sein Leben. Oder wenn man denkt an diese Geschichte mit den zwei Söhnen, ja, der eine sagt, ja, ja, Papa, ich komme, ich helfe dir schon, ja, geh du nur in den Garten, ich komme gleich. Ja, ja, ein Tag vergeht, zwei, der kommt noch immer nicht. Ja, also diese Haltung, ja. Kommst du heute? Okay, dann kommst du heute, das erwarte ich von dir. Das ist so wichtig in einer Familie, dass unsere Kinder das lernen. Ja, Pünktlichkeit und wirklich sein Versprechen halten. Ich übertreibe manchmal so mit Victor, aber ich denke, das ist gut. Und dann bin ich, ja, Victor, 15:30 Uhr? 15:30 Uhr, Mama. 15:30 Uhr? 15, keine Minute später, keine Minute später. Ich lache so, er weiß. Und dann kommt er, 15:34 Uhr. Okay, das lassen wir noch durch. Ja, weil ich möchte, dass er, und wie scherze es darüber, ich mache ihn nicht fertig oder so, ja. Aber er weiß und ich hoffe, dass er für sein Leben behält, ja, dass es wichtig ist, Wort zu halten, gehorsam sein. Und ich habe auch gedacht, Eltern fördern oder fordern? Verlangen.
Fordern.
Gern von ihren Kindern. Ja, du sollst gut gehorsam ist sowieso ein altes Wort, sagt niemand mehr, aber dass man auf die Eltern hört, ja. Aber wenn man das Leben der Eltern anschaut, wem gehorchen sie? Ja? Und Gehorsam kann man auch nur dann erwarten von unseren Kindern, wenn wir auch selbst gehorsam sind. Und wenn du selber ein krummes Leben hast und was weiß ich, was alles Mögliche machst, oder auch als Christ, also Joni, du musst gehorsam sein, du musst in den Gottesdienst gehen, ich schlaf noch. Ja? Und also du sollst schön gehorsam sein, aber ich mach was ich will, das geht ja nicht. Da sind wir echt Heuchler oder gespaltene Persönlichkeiten oder was auch immer. Gehorsam sein ist wichtig, der Autoritäten auch. Das ist nicht in alle Länder der Erde unbedingt geliebt und praktiziert. Lehrer gehorsam sein, ja. Erzieher, Ausbildungsleiter, Polizei, ja, das ist wichtig, steht auch im Wort Gottes. Zuverlässigkeit lernen wir auch in einer Familie, die gesund ist. Ja, und Geduld soll man auch lernen. Sprüche 16,32. Vielleicht mag das jemand lesen. Sprüche 16,32.
Besser ein Langmütiger als ein Held. Und besser, wer seinen Geist beherrscht, als wer eine Stadt erobert.
Ja. Also langmütig, geduldig sein ist besser als ein großer Held. Wir sehen wie in der Geschichte von Simson, ja, der nicht geduldig war. Das ist besser. Am Ende ist er besser dran, als einer, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Und eine heftige Geschichte gibt es wieder im Alten Testament, und zwar in 1. Mose 34. Ich weiß nicht, wer die Geschichte von dieser Frau Dina kennt, ob ihr sie schon mal gelesen habt. Also ein Mann sieht sie und findet sie wunderbar und wunderschön. Und er kann nicht warten. Ja, er hätte sie bekommen von ihrem Vater oder man hätte darüber sprechen können und Eheverträge und alles Mögliche aushandeln, verhandeln können und ja, mit Gift oder wie heißt es? Ja, genau und alles. Aber nein, der Mann musste sie sofort haben. Sofort auf der Stelle. Er nimmt sie, vergewaltigt sie und da setzt er eine riesen Rachegeschichte in Gang, die viele Menschen das Leben gekostet haben. Also sehr interessant, so die Bibel zu lesen. Geduldig sein. Das lernt meine Familie, mit Zorn umgehen, mit Frust umgehen. Und wenn wir zornige Eltern haben, das weiß ich, ja, auch Geschichten von mir auch, ist es echt eine schwere Last. Zornige, also sehr viele Männer sind zornig. Es gibt aber auch Frauen. In mir war auch sehr viel Zorn, das ich gar nicht wusste. Und das ist eine große Last, die man tragen kann ein Leben lang. Und das richtig umzugehen und lernen, damit umzugehen, mit dem Zorn, wenn man zornig ist. Ja? Die Bibel sagt, wir sollen niemals, wie heißt das genau? In Bezug auf Zorn? Die Sonne. Ganz genau. Ihr passt auf, schön. Ja, mit der Sonne, genau. Die Sonne soll nie untergehen über diesen Zorn. Und wir sollen so vor der Rasse. Und spätestens am Freitag mache ich sie platt. Ja, und so. Es ist ganz schlimm. Ja, und das hört sich jetzt so lustig an, aber zornig sein und zornig leben ist eine ganz furchtbare Last, die wir auch erben können, die wir auch im Herzen tragen können, weil wir nicht versöhnt sind mit vielen Dingen in unserem Leben. In einer Familie lernt man auch noch normalerweise einander annehmen und tolerant sein. Das ist auch ganz wichtig. Das sagt das Wort Gottes auch im Römer 15,7. Nehmt einander auf, an. Ist dasselbe? Kann man das auch so sagen, Markus? Ja? An. So wie Christus euch auch, also so wie Christus mich angenommen hat, so soll ich Malila annehmen, so soll ich mein Kind annehmen, so soll ich Peter, Helen, Josef, mein Mann, so soll ich meine Schwiegermama annehmen. Und ja, all diese Dinge, es ist ganz wichtig, ja, und es ist gut zu wissen in unseren Köpfen, aber wenn das im Herzen ist, ist das ein Schatz, ein Riesenschatz, diese Annahme, einander annehmen. Und einander annehmen in der Familie kannst du auch sehen. Einer braucht sehr lange morgens, zum Beispiel beim Zähneputzen. Der putzt und schrubbt und macht und du denkst, der wird heute nicht mehr fertig und der Bus ist schon lang weg und was passiert da? Und der andere findet seine Schnürsenkel nicht und ein anderer braucht ewig, bis er seine Brille findet zum Beispiel, oder obwohl er sie auf die Nase hat. Also, aber man ist unterschiedlich, man ist total unterschiedlich und einer ist ganz gemütlich und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und der langsam sein Mittagessen und hat alle Zeit der Welt, nichts kann ihn aus der Ruhe bringen und der andere ist vielleicht ganz temperamentvoll und ja, verschlingt da, das ist nur die biologische Bedürfnisse, die er damit befriedigt, ja, fertig, einfach satt und weg. Unterschiedlich sind wir und da einander annehmen, das ist auch ein Schatz, den wir dann in unseren Gemeinden tragen, in dem Umfeld, wo wir leben, in Schule, am Arbeitsplatz. Und das lernen wir auch in der Familie, wenn es gut geht. Das ist wunderbar. Ich habe gedacht, ja, nee, annehmen muss ich aber keiner, der die Klobürste nicht benutzt in meiner Familie. Den nehme ich nicht an. Da kämpfe ich schon dagegen. Ja, da sage ich, nee. Also so geht's nicht, du musst dich ändern. Ja? Was man noch lernen kann in einer Familie und ist ein Schatz, wenn man das tut, ist Respekt. Ja? Respekt und Ehre. Und ich habe einen riesen Schock bekommen, als ich an der FES angefangen habe zu arbeiten, weil ich dachte, ich bin da, wo bin ich da gelandet? Und ich mache jetzt da nicht die FES schlecht, das ist eine wunderbare Schule, aber manche Kinder, die da sind und die mir begegnet sind in dieser Ganztagsbetreuung, das war echt ein Schock. Ich habe gedacht, ich muss mich da festhalten. Moment mal. Und ich musste wirklich buchstabieren, wie bei Tarzan und Jane. Ich bin Erwachsener, du bist ein Kind. Und so geguckt, du bist Kind und ich bin Erwachsener. Ja? Und hey, du und eins auf dem Hintern geben sie dir. Und da musst du kannst ja gar nicht gucken. Du denkst ja, Moment mal, wo kommen die her? Das ist doch unmöglich. Und hey, du, bringst mir mal den Stift. Ja, warte nur, ich bring dir gar nichts. Ja? Das ist unmöglich, ein Umgangstor. Also ich hoffe, ich rufe regelmäßig meinen Lehrer an, meinen Klassenlehrer. Das habe ich immer gemacht, also immer nach meiner Bekehrung habe ich gemacht und frage den Klassenlehrer, wie geht es meinem Kind? Okay, ich will nicht hören, dass er eins hat auf der Linie, Was mir wichtig ist, in erster Linie, wie verhält er sich? Ist er eine Katastrophe? Ist er ein Albtraum? Ja, das kriegt man manchmal nicht mit. Die kommen nach Hause wie Engel. Wie war es heute in der Schule? Perfekt. Und die Klassenarbeit? Super. Okay, also dann kann man doch Pommes essen und Chips und so. Aber so ist es oft nicht. Mach das ruhig. Frag mal nach, wie geht's in der Schule meinem geliebten, braven Schatz? Man hört manchmal die seltsamsten Geschichten. Und es ist gut zu wissen, ja, nicht um zu strafen, aber zu begleiten. Und Respekt lernen, das ist absolut wichtig. Dann kriegst du aber auch die andere Seite mit. Da kommen Mütter, Väter und zum Beispiel fallen über, habe ich mal gehört, ein Mädchen macht irgendwas beim Abholen und dann die Mama, hey, du kleine Hexe. Okay. Da denke ich, Moment mal, und die kleine Hexe, soll sie respektieren? Das geht doch gar nicht, ja? Und solche Sachen, oder es gibt Eltern, die Kinder auch unmöglich, die benehmen sich unmöglich selber mit den Kindern, ohne Respekt. Also ich kann nur das erwarten, was ich selbst gebe. Also wenn ich meine Tochter nicht respektiere oder meinen Sohn, dann kann ich doch nicht erwarten, dass er mir begegnet mit Respekt und mit Wertschätzung und dass er sich entschuldigt, wenn mal was daneben geht. Wenn ich, halt ein Gosch! So, ja, auf die schwäbische oder sonstige Art mit ihm umgehen. Ich habe keine Zeit, du nervst mich, ich geh weg. Jetzt nicht, ich komme in 3 Tagen wieder, ich muss jetzt dahin, ich muss dorthin, ich muss da, dort. Wieso das Leben oft ist, das ist schrecklich. Das merken wir oft gar nicht, das ist echt eine Plage ist das, ja. Wie gestresst wir sind und keine Zeit haben für die Kinder. Und dann plötzlich ruft Markus an, hey, hallo, ja, stellt euch vor, Manuela, dass ich so wäre. Oder Silke ruft mich an, ja, ciao, Bella, ja, ciao. Weißt? Und hinter mir steht ein Kind da und sieht mich da, denkt, was denkt dieses Kind? Was denkt dieses Kind, dass ich bin? Und Silke fragt mich, wie geht's? Prima, wunderbar, bin alles im grünen Bereich. Ja, da ist doch alles vermasselt. Ja, und das ist auch Erziehung, eine falsche Erziehung. Ja? Da sind wir echt Heuchler und alles Mögliche kann man da. Und das dürfen wir nicht machen, da brauchen wir Veränderung. Wenn das in unserem Herzen ist, müssen wir echt ehrlich sein. Ja? Und so lernen unsere Kinder auch Respekt und Ehre. Dann Umgang mit Konflikten, Konfliktsituationen. Wie gehe ich damit um, wenn ich voll gestresst bin? Schlimmer Tag, alles lief daneben, der Arbeitskollege war unmöglich, der Nachbar, dieser Kratzer im Auto und keine Lohnerhöhung und was weiß ich. Ja, und da komme ich nach Hause und Tiger so, ja, weiß nicht, ob ihr sowas kennt oder jemand kennt. Und das lernt man auch in einer Familie, ja, dass man nicht manipuliert, dass man nicht kontrolliert, dass man nicht alles durchsetzt mit Gewalt. Ja. In einer Familie lernt man auch, mit Müdigkeit umzugehen. Was mache ich, wenn ich müde bin? Mit Streitfragen und so Sachen. Und ja, vielleicht sage ich noch mal kurz zusammen, was ich so geschrieben habe. Es ist viel mehr, was man sagen kann. Ja, aber Ordnung habe ich geschrieben, so gedacht. Hilfsbereitschaft, Pünktlichkeit, Verantwortung. Die Wahrheit sagen, mein Wort halten, Gehorsam, Zuverlässigkeit, Geduld, diese Toleranz, einander annehmen, so wie Jesus uns angenommen hat, und Respekt und Ehre. Ja. Und wichtig in diesem letzten Punkt ist, die Eltern ehren. Und ihr kennt ja die 10 Gebote, und das 5. davon ist, du sollst deinen Vater und Mutter ehren, damit du lange lebst auf dieser Erde. Und das ist, so verstehe ich das, nicht, damit ist nicht das gemeint, dass man 150 lebt. Lange leben auf der Erde, sondern ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, dass das Leben, Lebensqualität, das ist das, was mein Leben lang oder kurz erscheinen lässt, weil gut, mit 16, 17 guckt man nicht so zurück, auf was schon, Entschuldigung, Joni. Aber wenn du umso älter man wird, jetzt ist Joni da, Und so älter man wird, du reflektierst ein Stück weit zurück und dann denkst du, wie war mein Leben? Ist es kurz oder ist es lang? Ja? Und diese Länge des Lebens ist Qualität. Was habe ich erlebt? Was war mir wichtig in diesen Jahren, die ich gelebt habe? Und diese Eltern ehren, das ist absolut wichtig. Und es ist wichtig, dass meine Kinder, dass ich das den Kindern beibringe, das versuche ich, und dass sie mich ehren. Ja? Aber wenn ich das nicht ehre, was hinter mir ist, ja, wir sagen oft, wir sind eine neue Schöpfung, neue Kreatur, wir lassen alles hinter, aber wenn wir so nach dem Motto unserer Vergangenheit lassen, alles nach hinten, ohne dass da Heilung geschieht, ohne dass da Jesus reinkommt, dass da das passiert, was er will, dann ist es nicht Eltern ehren. Da bleibt eine Last in unserem Herzen, da bleibt was, wo Jesus nicht auf dem Thron sitzt, wie Markus gestern diese Zeichnung gezeichnet hat. Ja, ich muss meine Kinder Ehre beibringen für mich selber. Und das kann ich tun, wenn ich ein Christ bin und mir das bewusst bin, dieser Wichtigkeit des Wortes. Nur indem ich das anschaue, was hinter mir liegt. Und das damit lerne, umzugehen. Weil den Segen, den ich da bekomme, oder den Fluch, den Zorn, die Bitterkeit, das, was unversöhnt ist in mir, was voller Groll und Hass, und warum hat ihr das getan? Ja, und ich kenne diese Gefühle. Ich wusste gar nicht, dass ich sie habe, bis ich Christ wurde. Die haben nur in mir gelebt, und so war auch mein Leben und mein ganzes Fühlen. Und ja. Aber ich konnte das gar nicht definieren, wie denn. Ja. Und das anschauen und in Ordnung bringen, was in unserer eigenen Familie ist ein Schatz für unsere Kinder, und das geben wir ihnen weiter. Und diese Ehre kommt da, nicht automatisch, aber die Kinder nehmen das an. Wenn sie merken, wie ehren unsere Eltern, so wie sie waren, ja? Und so wie sie sind, wenn sie noch leben. Und als ich mit 28 bekehrt habe, heißt, ich habe Buße getan, soweit mir Gott da die Augen aufgemacht hat, es war nur... Also ich habe, als ich gemerkt habe, wie der Heilige Geist in mir anfing zu arbeiten, und da dachte ich, Mann, wenn ich das gewusst hätte, was da für ein Schlamassel war in meinem Leben. Ja, das hat mich begeistert, aber ich war gar nicht bewusst, was da alles in meinem Leben war. Ich weiß gar nicht, ob ich den Mut gehabt hätte, mich Jesus auszuliefern. Ja, so ging es mir manchmal. Und ich habe Buße getan über meine Vergangenheit, und eins habe ich verstanden, das will ich nicht. Das war ja eine interessante Haltung, die ich hatte. Ja, ich will das nicht, was in meiner Familie war. Will ich nicht. Ja, und wer sagt es nicht? Ja, das sagen viele. So nicht, wie mein Papa werde ich nicht werden. Oder wie meine Mama. Oder wie mein Urgroßvater. Und wahrscheinlich haben die Leute der Bibel da auch irgendwo gesagt, ja. Diese Könige hier. Ja, aber... Das ist nicht alles. Ja. Und in Sprüche 20:20 zum Beispiel steht, wer Vater und Mutter verflucht, sein Leben wird verlöschen wie eine Lampe in tiefster Finsternis. Und ich verstehe das bildlich so, wie etwas, was zu tun hat mit unserer Seele, mit unserer Psyche auch. Ja. Also wenn wir Vater und Mutter nicht ehren, und voller Zorn bleiben auf unsere Eltern, ja? Egal wie wir das verstecken und kaschieren, das macht was mit unserem Herzen, das verändert unser Herzen auf eine schlechte Weise. Und ich glaube wirklich, dass es auch ein Grund ist für seelische, für psychische Krankheiten. Also da kenne ich auch eigene Familiengeschichte. Dann, was da noch steht, Sprüche 30:17, der ist sehr heftig, der Spruch. Wer spöttisch auf seinen Vater herabsieht und seiner Mutter nicht gehorchen will, dem werden die Raben die Augen aushacken und die Geier werden ihn auffressen. So nach dem Motto, es gibt ein deutsches Lied, fressen dich die Raben und sowas. Habe ich schon mal gehört. Sowas, ja. Ja. Genau. Ich habe heute gedacht, was war das? Ich habe schon mal was gehört mit Raben. Ja, genau. Und also so, es ist heftig. Es ist wirklich heftig. Ja. Aber ich nehme das ernst. Ich bin ja kein, was weiß ich wie, dass ich mir vorstelle, ich liege da auf dem Acker in Gommaringen und ich bin da wehrlos und da kommen viele Raben und picken mich oder so. So ist es nicht. Aber das Augen, das ist ein Bild für unsere Seele, ja, was wir mit unseren Augen. Ja, Jesus spricht viel darüber. Ja, da passiert was mit uns. Mit uns durch die Augen geht was in unsere Seele rein. Wir werden echt krank. Ich glaube, dass da etwas damit zu tun hat. Ja, und die Geier werden ihn auffressen. Also da bleibt nicht viel von dir, du verkrümmerst. Viele Menschen begraben ihre Talente dadurch. Ich glaube das ja. Ja, dadurch, dass sie die Eltern nicht ehren, wenn wir das nicht machen. Und ich habe da so der Gedanke gehabt, muss ich meine Eltern ehren? Gedanke, die ich mir selbst auch gestellt habe. Viele Gedanken habe ich immer gemacht in der Richtung. Auch wenn sie nicht gläubig waren oder gläubig sind. Was denkt ihr? Soll man sie ehren oder sind sie so zweiter Klasse? Und die sind halt keine Checker und wissen nicht, wie gut sie bei Jesus hätten. Und wenn sie sowieso nicht blicken, was soll ich schon auf den alten Knacker da geben? Der kommt sowieso am Sonntag nicht in Gottesdienst und der liest vielleicht einmal im Monat seine Bibel. Also von dem nehme ich doch gar nichts an. Oder? Das ist doch richtig so. Nicht? Okay, da freue ich mich. Also denke ich auch. Ich denke, Eltern muss man ehren. Im Wort Gottes steht nichts darüber geschrieben. Ehre dein Vater und Mutter, wenn sie in die evangelische Landeskirche in Betzingen geht. Ja. Sondern du sollst sie so annehmen, wie sie sind, weil das ist ein Teil von dir. Ja? Und du sollst sie so ehren, dass du sie auch nicht gleich in Altersheim schiebst. Es ist auch so, also in meinem Land pflegt man mehr die Eltern und die eigenen Eltern. Man geht anders um damit. Das hat mir, glaube ich, auch geholfen, meine eigene Geschichte zu verarbeiten und zu bereinigen. Ich glaube, dass es bereinigt ist. Und diese Dinge, die man so in der Familie erlebt, sind nicht selbstverständlich und die müssen trainiert werden in meinem Leben, in unserem Leben, glaube ich. Bei jedem ist was anderes. Und ich musste das wirklich buchstabieren, viele dieser Dinge, weil ich sie nicht gelernt habe in meiner eigenen Familie und in dem Umfeld, wo ich war und musste lernen. Und was ich aber gut gelernt habe in meiner Familie, und dafür bin ich Gott dankbar, sind ein paar Dinge, nenne ich. Zum Beispiel, ich habe gelernt, ein Risiko einzugehen. Das freut mich. Zum Beispiel sind wir gestern Abend, Paul, zu sechs von Betzingen nach Gommaringen gefahren. So ist es nicht. Ja. Ein was zu wagen, ja, habe ich gelernt, weil wir mussten das, ich musste. Sonst wäre ich dort verkrümmert in meinem kleinen Dorf, den man nicht mal auf jeder rumänischen Karte findet. Ich wäre dort zugrunde gegangen. Ja, wir mussten lernen, früh lernen, Risikos einzugehen. Dann habe ich auch gelernt zu lachen in unmögliche Situationen, über unmögliche Situationen. Wir haben auch, ja, in guter Zeit haben wir auch viel gelacht miteinander. Mein Vater hat es irgendwie, er war ein sehr guter Pädagoge mit viel Menschenkenntnis. Ich habe einiges so, ja, hat mich geprägt, auch so in dieser Richtung. Und irgendwann habe ich auch, ich sage dazu jetzt so, kommunistischer Galgenhumor habe ich so gelernt in der Zeit in Rumänien. Wir mussten viel lachen über unsere Armut, über, ich glaube, die Juden können das auch gut oder hatten auch. Das hilft zu überleben. Aber wenn du nur jammerst über deine Probleme, das ist schlimm. Ja? Und wir haben viel gelacht über unseren Diktator, über alles Mögliche. Ja, und ich habe auch gelernt, offen zu sein für Menschen, für andere Menschen. Mein Vater war zum Beispiel derjenige, der von der Schule als einziger wir hatten im Dorf ein Zigeunerviertel, durch den man, wenn man am anderen Ende vom Dorf ankommen wollte, ganz schnell durchgegangen ist. Ja, und weil alles Mögliche passieren konnte und auch passiert ist immer wieder. Und viele von diesen Kindern wollten nicht zur Schule. Und kein Lehrer wollte sie antreiben. Und sie haben in Lehmhütten gewohnt. Und, oder besser gesagt, gehaust. Und es war echt heftig mit diesen Leuten, ja. Und mein Papa, und da war ich stolz auf ihn, ja, ich kann mich so erinnern, er war der einzige Lehrer von der ganzen Schule, der dort reingegangen ist und die Kinder zur Schule gebracht hat. Er hat das sogar hingekriegt, dass sie zur Schule kamen. Gut, vielleicht für 2-3 Wochen, dann musste man sie wieder. Ja, aber er hat sich das zugetraut, ohne Angst zu haben, dass er Flöhe kriegt und sowas, ja. Und das fand ich auch toll. Ja, dann habe ich gelernt zu hoffen. Auch irgendwie, das ist so Gnade. Ich habe gelernt zu hoffen und das hilft mir bis heute. Das halte ich auch fest in meinem Leben. Und zu vergeben habe ich nicht gelernt. Zu vergeben habe ich gelernt, als ich mich bekehrt habe. Also ich war vergeben, das war nicht so meine Stärke, sagen wir mal so. So, ja, hast du mir was Schlechtes getan? Bin doch nicht dumm, ich kann doch genau dasselbe dir auch antun. Ja, so ungefähr. Es war ja auch so ein Überlebungstrieb, oder wie soll ich es nennen? So ein so Selbsterhaltung oder sowas, ja. Und das habe ich gelernt durch Jesus. Und ich glaube, dass wir richtig vergeben auch nur durch Jesus lernen können, kann ich jetzt als Christ sagen. Und das ist etwas, was man praktizieren muss in der Familie, glaube ich, täglich. Oder mindestens 3-mal die Woche, je nachdem, welche Familien ihr habt. Oder manchmal 7-mal 77 täglich, unterschiedlich. Und wenn ich vergebe, dann ist es so, dass ich mich auf dem bewege. Ich muss mich auf Marie bewegen. Ja? Also sie hat mir Unrecht getan. Ja, dann gehe ich auf sie zu, dann gehe ich aus meiner Schmollecke und schaue. Ja? Ich suche Vergebung. Ja? Ich will das, ich strebe dem nach. Und Jesus sagt auch in Markus 11, 25, 26, Andi, du findest so schnell die Bibelstelle. Kannst du sie mal lesen? Markus 11, 25, 26. 11, 25 und 26.
Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen.
Ja. Also wenn ich stehe oder sitze und bete, muss ich vergeben, hat Jesus gesagt. Weil nur so funktioniert es, dass Gott mir auch vergibt. Und das lernen wir bei Jesus. Jesus und Vergebung gehören zusammen. In Jesus hat Gott uns selbst vergeben, er hat uns mit ihm versöhnt, hat uns aus diesem Status der Feinde Gottes in Freunde Gottes versetzt. Und diese Vergebung, wenn sie ins Herz kommt, wenn in unserem Herzen, und wir, vor allem denke ich, unsere Eltern, sage ich mal da an dieser Stelle, unsere Eltern, unsere Familienmitglieder, das, was wir im Herzen haben, Groll, Bitterkeit, loslassen, ans Kreuz Jesus bringen, dann passiert auch wirklich die wahre Vergebung, die im Herzen auch stattfindet. Ja. Als Ermutigung sage ich noch ein Bibelwort, dann mache ich fertig. Bin ich fertig. Lass dich versöhnen mit Gott. Ja, das steht in 2. Korinther 5, 18 bis 20. Ist er. Ja, Gott hat die Welt mit sich selbst versöhnt. In Christus. Vergib Gott. Das musste ich auch machen. Vergib Gott. Das geben Christen nie so gern zu, dass man sauer auf Gott ist. Ja, warum bin ich da geboren? Warum bin ich dort geboren? Diese Eltern, dieser Mann, diese Frau, diese Kinder hätte ich doch besser denn gehabt. Oder ja, du hast doch einen Fehler gemacht. Es ist irgendwo in unserem Herzen. Vergib Gott, versöhne dich mit deiner Herkunftsfamilie. Schau nach hinten, mach nicht so. Ja, und vergib dir auch selbst. Und das ist möglich in Jesus. Und dann kommen auch Veränderungen in unserem Leben, die kein Therapeut bewirken kann, kein Psychologe und kein Psychiater und sonst was. Ich glaube, das ist ein Schlüssel, das ist für viel Unruhe in unserem Leben und für viel Schmerz und Leid und Krankheit. Ja. Amen. Amen. möchte noch beten. Markus, er wollte ich mich richten. Für diejenigen unter uns, die vielleicht angesprochen worden sind von dem, was ich da gesagt habe. Gibt es da jemanden, der vielleicht in der Richtung, was, oder war das Rumänisch jetzt? Ja, dann bete ich kurz, ja. Jesus, ich danke dir, dass du Vergebung bist, ja. Ich danke dir, dass du selbst in Person, höchstpersönlich die Vergebung bist, die Vergebung Gottes. Und auch der einzige Weg, wie wir versöhnt werden können, mit unserem Vater, mit uns selbst, mit unserer Herkunftsfamilie, mit unserer Herkunftsländer, mit unserer politischen Situation, mit all dem, was wir erlebt haben in unserem Leben. Du bist die Vergebung, Jesus, dafür preise ich dich. Und ich bete, dass du Herzen freisetzt, ja. Dass du Herzen freisetzt, Vater, dass zu dir empor heute Abend wirklich auch vor dir auch Entscheidungen getroffen werden, das loszulassen, auf deine Art, Jesus, das loszulassen an deinem Kreuz. Bittere Dinge und Groll und Zorn und innere Einsamkeit und Verarmung, innere Verarmung und all diese Dinge und bittere Wurzeln, bete ich, ja, dass wir das loslassen heute Abend, ja. Und ich danke dir für all das, was wir gut erlebt haben, für all das Gute, die gute Erbe, die wir haben von unseren Eltern, Vater. Und ich danke dir für all das, was sie sich bemüht haben und wo sie nicht anders wussten, ja, dann sagen wir, so wie du gesagt hast, vergib ihnen, denn sie wussten nicht, was sie tun, Jesus. Und ich danke dir, Herr, ich danke dir für all das, was du gebraucht hast in meiner eigenen Familie. Du machst keine Fehler und du gebrauchst alles zu deiner Ehre, Vater. Du machst niemals einen Fehler. Davon bin ich jetzt überzeugt. Und ich segne hier alle, Jesus, alle, dass wir dankbare Herzen haben, als versöhnte leben und als versöhnte weitergehen, Herr, versöhnt mit dir und in einem Leben mit dir, Jesus. Amen.
Amen.
Okay, machen wir eine Pause. Ja. Da könnt ihr euch erfrischen. Ich möchte euch aber auch ermutigen, wenn jemand angesprochen ist und weiß, ja, ich kämpfe mit einem schweren Erbe von meiner Familie. Ich kämpfe mit was rum, wo ich auch alleine nicht mit klarkomme. Ich glaube, es ist wichtig, das anzuschauen und mit jemandem darüber zu sprechen. Und wir möchten euch einfach anbieten, also auch, ich denke, Manuela ist auch bereit oder auch der Klaus, ihr könnt gerne auf uns zukommen und sagen, ja, da, das hat mich angesprochen, da habe ich auch was erlebt. Ich komme damit nicht klar, kann meine Eltern nicht vergeben. Ich glaube, mit Jesus leben in der Familie bedeutet, dass wir wirklich diese beiden Dinge tun, was Manuela gesagt hat, dass wir einerseits dankbar sind für das Gute, was wir haben, aber dass wir auch versöhnt werden mit unserer Vergangenheit. Und das ist egal, wie alt wir sind, ob wir Kinder sind oder ob wir älter sind, dass wir wirklich unsere Eltern ehren, unsere Herkunft, mit unserer Herkunft versöhnt sind. Ja. Auch wenn unsere Eltern schon gestorben sind, soll es trotzdem vor Gott auf jeden Fall behandeln und dann mit Gott dann im Frieden sind über diese Dinge. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist für unsere geistliche Entwicklung, dass Jesus da drauf schaut, wie wir damit umgehen.